Wir sind ja bei unserer Predigtserie, Predigten aus der Erweckungsgeschichte. Und das heutige fünfte Thema heißt, niemand traute ihm das zu. Er war zu krank, zu schwach und hatte wenig oder nichts vorzuweisen, aber Jesus war immer da. Vielleicht fühlen wir uns manchmal so, vielleicht kennen wir Menschen, die sich so fühlen, die gemieden werden, weil sie so sind. Schwere Jugendjahre, trotzdem war Jesus da. Überraschende Dinge hat Jakob Vetter aus seiner Kinder- und Jugendzeit selbst erzählt. Sie lassen uns sofort erkennen, dass er eine schwere Jugend gehabt und viel gelitten hat. Jakob Vetter, der Gründer der deutschen Zeltmission. Ein ganz spannender, interessanter Mann. Und in dieser Predigtserie, das ist euch ja bekannt, die heute nicht das erste Mal da sind, dass wir immer verschiedene menschliche Gestalten betrachten, Frauen oder Männer, die Erweckliches erlebt haben in ihrem Leben. Und dieser Jakob Vetter, der hat schon in den Jugendjahren sehr, sehr viel Schweres erlebt. Ob es oft vorkommt, dass ein Junge von etwa 6 bis 7 Jahren schon Selbstmordgedanken hat? Jakob Vetter weiß sich genau daran zu erinnern, dass er in diesem Kindesalter, in seiner kleinen Kammer gesessen war und darüber nachdachte, wie er möglichst schnell seinem Leben ein Ende machen könnte. Schon in diesen jungen Jahren. Ob es oft vorkommt, dass ein Kind häufig bittere Tränen vergießt, weil ihm die Knochen wehtaten vor lauter schwerer Arbeit. Auch dessen kann sich Vetter genau entsinnen, dass er viele Male herzlich geweint hat, weil er einfach nicht mehr konnte vor Schmerzen. Hunger und bittere Not sind die Begleiter auf seinem Jugendweg gewesen. Vetter wurde am 23. November 1872 in Worms am Rhein geboren. Sein Vater war Gerber und musste Zeit seines Lebens sehr schwer arbeiten. Leider verlor der kleine Jakob schon mit 3 Jahren seine Mutter, die er trotzdem oder gerade deshalb nie vergessen hat. Vetter weiß von seiner Mutter nur 2 Sachen. Erstens, sie trug mich und ging die Treppe herab. Und da dünkt es mich, als hätte ein Engel mich getragen und sei mit mir geflogen. Das passt doch wunderbar zum Muttertag. Zweitens, ich sah Mutter tot in einem Sarg. Ach, ich verstand damals nicht, als mein Vater weinte und ich die liebe, tote Mutter zum letzten Mal sah. Eine edle, liebe, teure Mutter. Mit dem Tod meiner Mutter war Vaters Jugendglück dahin. Und es folgten sehr böse Tage. 2 Jahre lang wurden die Kinder in einer fremden Familie aufgezogen. Vetter schreibt darüber die erschütternden Sätze. Es war eine schwere Zeit. Heute, nach bald 50 Jahren, spucken manchmal noch die schwarzen Schatten meiner frühesten Kindheit. Und wir haben viele Leute in der Seelsorge, denen geht das so. Noch heute spucken schwarze Schatten umher von ihrer Kindheit. Und wenn Menschen heute da sind, die immer noch leiden unter ihrer Kindheit, unter Kindheitserlebnisse, diese Schatten, die nicht weggehen wollen, dann darf man auch heute kommen und mit sich über diesen Dingen beten lassen, wenn man das will. Und ich möchte sagen, dass jetzt auch eine Gelegenheit da ist, wenn jemand da ist, der einfach spürt, ich komme nicht über solche Sachen meiner Kindheit weg, dann darf man jetzt für einen Moment kommen. Henry wird etwas spielen und in dieser Zeit darf man kommen und man muss nicht pressieren. Ich werde dann mit der Predigt weiterfahren. Wir haben hier auch Kissen, wo man hinknien kann oder an die Bänke gehen. Seid doch frei. Wenn jemand einfach spürt, doch, jetzt wäre es Zeit, da etwas loszuwerden von meinen Kindheitsjahren, dann darf man kommen. In dieser Zeit, wo Henry spielt, seid einfach frei. Wir preisen dich, Jesus, dass du diesen Moment freisetzt. Wir preisen dich, dass du da bist. Du kannst auch am Platz heilen. Wunden, Verletzungen, die entstanden sind in der Kindheit. Markus Hauser hat gelitten. Er kam nicht zurecht mit dem. Ja, und wir lesen, gegen 50 Jahre hat er gelitten. Danke vielmal, dass du eingreifst heute. Ja, Herr, berühre du, heile du. Erinnerungen, mit denen wir nicht fertig werden. Greif du ein, du mächtiger König und Gott. Ja, Herr, wir brauchen wirklich Offenbarung. Komm du hinunter, Herr. Wie Jesaja schreit, o Herr, zerreiß den Himmel und komm hinunter. Und die Berge werden zerschmelzen vor deinem Angesicht. Lass das heute geschehen, dass Berge zerschmelzen. Berge der Erinnerungen von unserer Kindheit. Ich preise dich dafür, Jesus. Lob und Dank. Ich war das älteste von drei Kindern. Ich hatte einen Bruder und eine Schwester, doch das kleine Schwesterlein starb bald. Eine Erziehung ohne Liebe und Fürsorge, mit der Kälte und Härte selbstsüchtiger Erzieher, das ist für ein heimwehkrankes Kind eine Hölle auf Erden. Wie fühlte ich mich verlassen? Und wie sehnte ich mich nach Liebe? Ein alter Christ hat später zu ihm gesagt und damit angedeutet, dass schon der kleine Jakob nichts haben wollte. In dir lagen Himmel und Hölle verborgen. Hätte die Hölle gesiegt, wärst du ein zweifaches Kind der Hölle geworden. Bekehrung zu Christus. Christus war spürbar da. Das hätte einmal jemand der Familie Vetter sagen sollen, dass der älteste Sohn einer der gesegnetsten Evangelisten Deutschlands werden würde. Niemand traute ihm das zu. Als Jakob Vetter in den Gottesdienst ging, dort wo auch sein Vater zum Glauben fand, sprach ein Missionar aus Sumatra. Er erzählte von der Not der Heiden und ließ uns Blick in Abgründe der Bosheit eines menschlichen Herzens tun. Mir ist heute noch der Hauptinhalt seiner Rede lebendig. In dieser Versammlung erlebte ich etwas. In mir sprach eine klare Stimme laut und bestimmt. Ich habe dich erwählt. Du sollst mein Diener werden. Der erste Eindruck war Erstaunen und Schrecken. Mir ging es wie Samuel, aber Samuel kannte den Herrn noch nicht und des Herrn Wort war ihm noch nicht geoffenbart. 1. Samuel 3,7. Ich verschloss diese Erfahrung tief in meinem Herzen und sagte niemand etwas davon. Von der Stunde an war es mir gewiss, Gott lebt und hat mich berufen zu seinem Dienst. Dieser Segen blieb. Nie konnte ich am Dasein Gottes zweifeln. Ich hatte ihn erlebt und sein Wort gehört. Er lebte die Bekehrung, aber noch nicht die Wiedergeburt. Der Tod seines Vaters und vor allem seine Abschiedsworte haben sich dem Sohn tief eingeprägt. Der sterbende Mann hatte seine Kinder zu sich gerufen. Zu Jakob hat er mit einem Seherblick gesagt: Du aber, Jakob, wirst ein Diener des Allerhöchsten werden. Gib dich ihm hin und bleib ihm treu bis zum Tod. Die Stunde ist für alle Kinder unvergesslich geblieben. Seine Augen, so haben sie später erzählt, füllten sich mit Tränen. Und er sang mit klarer Stimme: Befiehl du deine Wege. Er sang alle Verse von den Lied Paul Gerhards. So ging er aus dieser Welt in die Welt hinein des Lichts. Im Innern hörte ich erquickende Trostworte: Sei stille, ich bin dein Gott und helfe dir. Du sollst mir dienen. Dein Weg geht durch viel Leiden, aber ich will mit dir sein und dich behüten. Durch diesen inneren Zuspruch wurde ich sehr getröstet. Und dann die Wiedergeburt. Jesus war kraftvoll da. Und wenn wir solche Predigten hören aus dieser Erweckungsgeschichte, das sind ja auch Dokumentationen von Menschenleben, dann dürfen wir an unsere Bekehrung denken, an unsere Wiedergeburt, an diese gewaltige Tatsache, dass wir eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung wurden und uns da auch freuen darüber. Die eigentliche Entscheidung für Jesus Christus, die eigentliche Wiedergeburt, fiel aber erst im 17. Lebensjahr oder schon, wie man es sehen will. Es hat verschiedene Gründe, dass es nicht eher dazu kam. Vor allem fehlte jegliche Seelsorge. Auch in der Gemeinschaft kümmerte sich niemand um den jungen Menschen. Ja, auch die ganze Verkündigung war gesetzlich und geradezu falsch. Es hieß immer wieder, dass der Erweckte glauben und warten, kämpfen und ringen müsse, bis er Frieden gefunden habe, anstatt einfach zu glauben und sich der Gnade Jesu von Herzen zu getrösten. Da musste Gott noch einmal auf eine wunderbare Weise zu dem jungen Vetter reden und hat ihn dadurch völlig auf seine Seite gezwungen. Das war mitten auf einem Tanzfest. Er wurde geradezu weggetrieben von der Kirchenweih und hat dann in der Stille seines Kämmerleins seinem Gott ein klares Ja gegeben. Das kann er selbst am besten bezeugen. Es geschah, dass ich an einem Julisonntag eine Einladung zu einer Kirchweih bekam. Bei einem solchen Fest feiert die Sünde der Trunksucht, Unzucht und Streitsucht ihre Triumphe im Wirtshaus und auf dem Tanzboden. An die Kirche denken die meisten nicht. Es ging bei den Pfälzer Volksfesten oft recht laut zu, toll und voll her. Meine Freunde tanzten und ich hütete an einem Tisch den Wein. Mitten in dem Musiklärm, als ich so einsam an einem Tisch saß, begegnete mir der unsichtbare Gott. Es wurde mir Angst und Bang, ähnlich wie Mose ging es mir, als er unterwegs in der Herberge war. Da griff ihn der Herr an, 2. Mose 4, 24. Was tust du hier? Mach dich auf und geh zur Stadt, tönte es in mir. Ohne von meinen Freunden Abschied zu nehmen, lief ich zur Stadt wie ein Trunkener. Sofort ging ich in meine Dachkammer. Es war eine lange Nacht. Meine Sünden standen wie Riesen vor mir. Kein Friede war in meinem Gebein wegen meiner Sünden. Meine Sünden gingen über mein Haupt. Wie eine schwere Last waren sie mir zu schwer geworden. Oh, es ist ernst, wenn man sich im Licht Gottes mit seinen Sünden sieht. Mein ganzes Leben lag vor mir wie ein offenes Buch. Alles schien unrein. Als der Tag nahte und das Morgenrot sich zeigte, da verließ ich meine Dachkammer und ging in die Werkstatt. Nun war es mir klar, Jetzt oder nie muss die Entscheidung fallen. Sie fiel, ich kniete mit meiner Sünde nieder, rief im Namen Jesu Christi das Erbarmen Gottes an und gab mein Leben in seine Hand mit dem Gelübde von nun an, bis in Ewigkeit nur für ihn zu leben. Es war mir nun todernst mit dem Gebet. Jesus, dir lebe ich. Jesus, dir sterbe ich. Jesus, dein bin ich, im Leben und im Tod. Da plötzlich brach das Licht in meine Seele durch, der Nebel verschwand. Die Nacht war vorbei und ein Morgenrot ging über meinem Leben auf. Der Herr schenkte mir die Vergebung meiner Sünden und Gnade zum Leben. Nun fing mein Geist an zu triumphieren. Ich fand den, den meine Seele liebt. Jakob hat diese Entscheidung für Christus nie bereut und seitdem einen klaren Weg mit diesem Herrn gegangen. Ja, hat viele andere später auf denselben Weg weisen und leiten dürfen. Wenn es Menschen da hat, ob zu Hause, ob im Übertragungsraum, ob da, die keine klare Wiedergeburt erlebt haben oder die Jesus noch nie angenommen haben in ihrem Leben, auch Leute, die per Livestream mit uns sind oder hier oder die nicht wissen, bin ich eigentlich gerettet oder nicht? Habe ich diesen Jesus wirklich erlebt? Immer wieder zweifeln und so weiter, dann darf man jetzt, währenddem Henry spielt, auch wiederum nach vorne kommen, wenn man möchte, und das Gebet suchen mit jemandem. Auch Menschen, die Jesus nicht kennen, zu Hause darf man sich diesem Jesus hingeben. Man darf auch ein Übergabegebet von unserer Homepage hinunterladen und das nachbeten. Oder hier im Saal kommt einfach, auch wenn ihr nicht diese Heilsgewissheit habt, es immer wieder schwach ist oder bröckelt. Es hat Menschen da, die gerne mit euch beten. Danke, Jesus, dass du uns klare Bekehrungen und Wiedergeburten schenkst. Dass wir wissen, wirklich wissen, dass wir Gottes Kinder sind, unsere Sünden vergeben sind, wir das ewige Leben haben und dass du, Jesus, in uns lebst. Dass wir das nicht nur hoffen, sondern wissen. Danke, dass heute Morgen am Platz oder da vorne solche klare Entscheidungen getroffen werden können und dass auch klare Ja's entstehen. Ja, ich bin ein Kind Gottes, ich weiß das. Ich weiß, wohin ich gehe. Ich hoffe nicht nur, sondern ich weiß. Danke, Jesus. Und während dieser Zeit, wo Henry spielt, seid frei, wenn ihr wollt, zu kommen, wenn ihr spürt, es ist richtig, auch zu Hause, wagt diese Schritte in die ganze Hingabe hinein. Bei Jakob Vetter war auffällig, er hatte nachher eine große Freudigkeit zum Dienen. Jesus hat das spürbar erlebt. Und wenn jemand diese klare Wiedergeburt erlebt hat, hat er Freude. Und ich glaube, es ist ein ganz entscheidender, eine entscheidende Sache, ob ein Christ, ob ein Diener Gottes, ob ein Leiter diese Leidenschaft für Christus hat oder nicht. Das ist spürbar. Ich komme aus dem Gastgewerbe. Wenn ich manchmal so in Restaurants gehe, noch heute, ich war ein leidenschaftlicher Koch, sehr leidenschaftlich. Und wenn ich dann sehe, wie da gewisse Leute ihr Handwerk betreiben, ohne diese Leidenschaft, es ist einfach gekocht, mehr nicht. Noch Päckli und so in teuren Restaurants, das liegt nicht drin. Und die Köche sind mit schmutzigen Schürzen und ohne Hut und ohne Serviette. Geht nicht. Und das ist keine Leidenschaft. Und als Christ, als Leiter, ein Christ ohne Leidenschaft, das ist wie eine Suppe ohne Salz. Man ist einfach da. Und das bringt eigentlich nicht viel. Und die Leidenschaft kann man nicht machen, die wird einem geschenkt. Und Jakob Vetter hat uns das vorgelebt. Er hat uns das vorgelebt. Und weil er diese Leidenschaft hatte, steht da in seiner Biografie, dass er schnell einen Kreis von jungen Menschen um sich gesammelt hat, die mit ihm zusammen die Bibel lasen und beteten. Natürlich erlebt er auch, was jeder durchmacht, der mit Christus gehen will, dass nun viele frühere Freunde von ihm abrückten. Das aber nahm er als ganz natürlich hin. Er war nicht traurig darüber, konnte es jedoch nicht ändern. Er schloss sich mit denen zusammen, die mit ihm den Weg gehen wollten. Am 25. Oktober 1891 trat Jakob in die Anstalt Tüllingen bei Basel ein und half dort bei der Erziehung der vielen Jungen. Er schreibt selbst über diesen Dienst: Wenn ich heute auf diese Zeit zurückschaue, so war es wohl so, dass ich nicht viel zur Erziehung der Kinder beitrug, sondern dass ich auf der Tüllinger Höhe viel mehr selbst erzogen und zubereitet wurde für meinen evangelistischen Dienst. Vetter war 2 Jahre in Tüllingen und hat tiefe Blicke in das menschliche Herz getan. Mehrere der Jungen schlossen sich ihm besonders auf und waren ihm dankbar, dass er ihnen Liebe entgegenbrachte, die sie so oft im Elternhaus vermissten. Nur zu gut konnte Vetter das verstehen, weil es ihm darin selbst so gegangen war. Darum hat er auch eine besondere Zuneigung zu diesen jungen Menschen und zur ganzen Arbeit. Danach hat er eine Ausbildung als Prediger absolviert in der St. Chrischona und war dort eingetreten als jemand, der sehr schwach, jemand, der sehr krank wurde, schon nach 2 Jahren, als er in dieser Ausbildung war, stellte sich ein ganz starkes Lungenleiden bei Vetter ein. Er bekam mehrere Blutungen nacheinander. Er stand an diesem Tag vor einer großen Entscheidung, ob er sich in die Behandlung eines Arztes begeben oder allein in den Händen Jesu sich legen soll. Die Wahl für ihn war nicht schwer. Jesus wurde sein Arzt. Und ich sage nicht, dass man das immer so machen sollte. Jakob Vetter hat es so gemacht. Er hat auch erlebt, wie es gesundheitlich besser wurde. Allerdings waren damit die Glaubensproben nicht gleich zu Ende. Es kam in den Jahren danach immer einmal wieder zu Lungenbluten. Einmal an einem Ostersonntag auf dem Weg zu einem Predigteinsatz fing seine Lunge wieder an zu bluten. Da war große Not. Es überkam ihn Zittern. Er aber klammerte sich fest an Gott. Und als er zu ihm rief, da half er. Wohl kam er verspätet zur Kapelle, fast ohnmächtig. Als ein Sterbender bestieg er dann die Kanzel. Den Text und die Vorbereitung hatte er vergessen. Als er aber gebetet hatte und der Gemeindegesang zu Ende war, dachte er an das Wort 1. Korinther 5, 1 und 8. Dort lesen wir über das Lamm Gottes. Er wusste nicht mehr, was er gesprochen hatte, aber eine neue Kraft hat ihn überflutet. Kenne ich das, wie ich durch neue Kräfte überflutet werde? Wie ich mich sehne, vom Heiligen Geist neu getauft zu werden? Auch Jakob Vetter lebt in seinem Dienst nicht immer nur schöne Zeiten. Gerade am Anfang seines Dienstes, da lesen wir, dass er manchmal vor Versammlungen Predigten von 16 Personen, 5 Personen, 3 Personen. Und die Leute, die da waren, hätten noch geschlafen. Das ist bei uns zum Glück nicht so. Und darum heißt es, die Zahl entmutigt nicht, aber der Schlaf, in dem die meisten liegen. Aber Vetter behielt diese Freudigkeit zum Dienst. Und ich frage mich, haben wir diese Freudigkeit, diese Leidenschaft? Und das ganz, ganz, ja, wie muss ich sagen, das ganz Berührende war eigentlich das, dass dieser Jakob Vetter ein Todeskandidat war und als Todeskandidat predigte. Er hatte anfangs November 1897 einen ernsten, schweren Blutsturz erlebt. Und in dieser Zeit hat er einen Abschiedsbrief geschrieben und allen angekündigt, dass er bald sterben müsste. Und er sagt, mein Gott hat mich jetzt auf das Totenbett gelegt. Er bedankte sich noch besonders für die vielfachen Segnungen auf Krishna. Aber Gott hat es doch anders vor. Er wollte auf diesem Weg den jungen Mitarbeiter nur in seine eigentliche Arbeit hineinziehen und schenkte ihm noch einige Jahre auf dieser Welt. Trotzdem blieb Vetter lange Zeit ein kranker, ja, fast ein sterbender Mann. Aber wahrscheinlich erklären sich auch daher die vielfach starken Wirkungen seines Dienstes. Leider ist es so, dass wir tendenziell das oft anders machen. Wenn wir krank werden, ziehen wir uns zurück. Vetter war anders. Und ich sage nicht, das wäre das einzig Richtige. Manchmal müssen wir das. Aber manchmal müssten wir auch nicht, wenn wir uns ganz diesem Gott hingeben würden. Seine Botschaft wurde ihm darum so abgenommen, weil alle spürten, hier spricht einer vor den Toren der Ewigkeit. An einigen Stellen kam es zu Erweckungen. Viele Menschen bekehrten sich. An einem Abend wurden 17 Menschen von der Kraft Gottes erfasst, Menschen, die in Zauberei und Sünde waren. Und es war ein Kampf danach von einer Woche, bis sie frei wurden. Vetter hatte auch Auslandaufenthalte, auch in England, und erlebte dort sehr, sehr viele wunderbare Zeichen der Gegenwart Gottes. Er lernte wegzusehen von den stehen gebliebenen Christen und aufzusehen auf seinen Jesus, der an der Arbeit ist, uns in sein Bild umzugestalten. Und ich glaube, das ist oft ein Problem, dass wir uns blockieren lassen von stehen gebliebenen Christen. Und da dürfen wir uns lösen davon und schauen, dass wir selber nicht stehen bleiben. Vetter lernte noch viel über die Kraftquellen im Leben eines rechten Jüngers, die Kraftquelle des Blutes Jesu, die der zukünftigen Welt in der Liebe, die des Gebets, des göttlichen Wortes und so weiter. Eine Kraftquelle ist besonders wichtig. Wenn der Christ seine erste Liebe und innere Freude bewahren will, so muss er anfangen, für den Herrn zu arbeiten. Es hat mal einer gesagt, ein Christ ist wie eine glühende Kohle. Entweder setzt der andere in Brand oder er geht aus. So ist es. Wir haben sehr viele in unseren Versammlungen lau und kalt werden sehen. Und wenn man nach der Ursache gefragt hat, die Antwort bekommen, er ist kein Arbeiter und kein Bekenner. Und dann ist ja Jakob Vetter, der Gründer der deutschen Zeltmission. Und die erste Gabe, die er bekam, war von einem ärmeren Dienstmädchen. 4 Mark. Aber bald stieg die Summe auf 12.000 Mark. Es wurden die ersten Zelte gekauft, die ersten Zelte eingeweiht. Der Raum ihrer Zelte wurde weit, heißt es. An dieses Wort aus Jesaja 54,2 hat Vetter je und dann erinnert, wenn er auf die weitere Entwicklung der Zeltmission zu sprechen kam. Es war dann so, dass mit der Zeit er ein Zelt kaufen konnte, wo 3000 Menschen Platz hatten. Es wurden weitere Zelte gekauft, die Zelte wurden überfüllt und Vetter erlebte ein gewaltiges Eingreifen Gottes. Aber Pastor Modersohn schrieb etwas Spannendes über Vetter. Ich habe viele Evangelisten kennengelernt, aber keinen, dessen Wort eine so durchschlagende Kraft gehabt hätte wie Jakob Vetter. Er war ein Fürst unter den Evangelisten. Was dieser Mann mit seiner kranken Lunge alles für seinen Meister gewirkt und geschaffen hat. Manch anderer würde an seiner Stelle von einem Sanatorium zum anderen gepilgert sein, immer nur auf seine Gesundheit bedacht. Einmal über das andere bekam er Lungenbluten. Oft war er dem Tod nahe, aber immer wieder richtete der Herr ihn auf und gab ihm neue Kraft für den Dienst. Noch einmal, man muss das nicht so machen. Es soll, man kann es, aber es soll uns Mut machen. Wirklich Mut machen, uns ganz auf diesen Gott zu verlassen. Das Werk der deutschen Zeltmission besteht bis heute. Es gab sehr viele Erweckliches. Viele Menschen wurden befreit und geheilt. Und dieser Zeuge des lebendigen Gottes, Jakob Vetter, ist uns ein Vorbild. Weil dieser Mann hat wirklich voll auf seinen Gott vertraut. Und er starb dann in sehr jungen Jahren. Er wurde nämlich nur 47 Jahre alt. Und sein Sterben war ein Kampf, aber auch ein Wissen, dass er zum lebendigen Gott gehen darf. Und wir lesen darüber, er sang noch die ernsten Worte laut mit, bewegte bis zum Schluss seine Lippen. Im Sterbezimmer wehte Heiligtumsluft. Der Himmel schien offen und die Herrlichkeit nahe zu sein. Still und hell funkelten die Sterne am Nachthimmel. Es dünkte die Anwesenden wie eine spürbare Erfüllung des Wortes, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Auf dass ihr seid, wo ich bin, Johannes 14,3. Solches Nahesein des Herrn war wie Balsam auf die brennenden Wunden. Als die 11. Stunde vorüber war, schlummerte der müde Streiter sanft und still hinüber, um bei Jesus aufzuwachen. Und zum Abschluss die Anwendung dieser Predigt. Gehen wir zum Thema dieser Predigt aus Erweckungsgeschichte zurück. Niemand traute ihm das zu. Er war zu krank, zu schwach und hatte wenig vorzuweisen. Auch seine Gestalt war dementsprechend, lesen wir. Niemand hätte ihm das zugetraut. Trifft das eventuell in irgendeiner Form auf auch mich zu? Diese Form kann abgeschwächter sein oder noch stärker als bei Jakob Vetter. Dass ich darauf angewiesen bin, dass andere mir etwas zutrauen. Dass ich gesund sein muss. dass ich stark sein muss, dass ich etwas vorweisen kann. Ja, heute besteht die Gefahr, dass man keine Gebetsstunde mehr leiten kann ohne den Bachelor. Ist ein bisschen übertrieben, aber es geht so in diese Richtung. Aber es geht, es ist okay, Bachelor, das ist Master auch, ist kein Problem. Aber wenn man sich dann nur auf das abstützt, dann kommt es vielleicht zu einem Problem. Und ich glaube, wir dürfen uns an solchen Lebensbildern wie Jakob Vetter aufrichten. So oder so, unser großer Gott hat etwas Wunderbares vor mit deinem Leben. Vertraue ihm. Rufe dir das in deinem Alltag immer wieder ins Bewusstsein. Gott schaut nicht auf dein Kranksein, auf deine Schwachheit und darauf, dass du in deinen Augen wenig oder nichts vorzuweisen hast. Gott wird dich sicher führen. Und all das, was dir im Wege zu stehen scheint, dazu gebrauchen, dass sein Plan für dein Leben erfüllt wird. Und wisst ihr, wir hätten viel mehr Reich Gottes Arbeiter, wenn man nicht zu viel schauen würde, was sich da einem präsentiert. Viele haben eine gewaltige geistliche Vollmacht und niemand sieht das, weil sie äußerlich das nicht darstellen. Es gibt auch welche, bei denen sieht man es und es ist echt, das ist auch in Ordnung. Aber es geht heute darum, traue ich mir nichts zu, weil andere mir nicht viel zutrauen oder ich das immer gehört habe? Oder steht mir meine Krankheit im Weg? Ich bin ein Sklave meiner Krankheit geworden? Oder fühle ich mich zu schwach, weil ich einfach körperlich schwach bin und habe ich nicht viel vorzuweisen und darum bin ich zurückgezogen, habe kein Selbstvertrauen, kann nicht viel bewegen, dann kann sich das heute ändern. Jakob Vetter hat Tuberkulose gehabt und in dieser Zeit war das wirklich eine ganz schwere Krankheit, immer wieder Lungenbluten. Er starb mit 47, hat enorm viel bewegt, war immer schwach, matt und krank. Er hat sich aber da nicht entmutigen lassen. Und wenn heute Menschen da sind, die sich entmutigt haben lassen, weil man ihnen nicht viel zumutet, weil sie krank und schwach sich fühlen oder wenig vorzuweisen haben, darf man jetzt einfach währenddem Henry spielt aufstehen und einen Entscheid treffen vor diesem großen, mächtigen Gott. Ich lass mich nicht mehr von diesen Dingen beherrschen. Mein Gott steht darüber. Und wisst ihr, in diesem Leben von Jakob Vetter haben sich Tausende bekehrt. Tausende von Zelten waren voll Menschen und da stand ein Mann halbtot. Und der predigte oft halbtot. Wir kennen das auch von Wigglesworth und anderen Gottes Frauen, Gottes Männern. Ich sage nicht, man muss das so machen, aber es soll uns ermutigen, dass wir einen großen Gott haben, der uns im Dienst heilen will, durch den Dienst heilen will. Ich erlebe das wöchentlich praktisch. Jesaja 58, wir werden durch den Dienst geheilt, aber den echten Dienst, den Dienst für Gott, nicht für uns selber oder für andere. Gottes Dienst ist Dienst für Gott und wenn wir so dienen, werden wir geheilt. Jakob Vetter war einer von denen, die wirklich geheilt wurden, auch wenn er früh starb. Aber ich glaube, Gott hat sein Werk mit ihm getan. Er hat in dieser kurzen Zeit viel bewegt. Oder vielleicht bist du entmutigt, enttäuscht. Dann darfst du aufstehen jetzt. Ich spreche dann ein kollektives Gebet. Oder du fühlst dich unwürdig im Dienst, weil du zu wenig vorzuweisen hast, zu schwach bist oder eine Krankheit dich bremst. Jesus Christus ist Sieger. Und der Feind will uns durch solche Sachen blockieren. Er will uns matt, schwach und krank machen. Und es kann sein, dass wir krank sind, aber die Krankheit darf uns nicht zu einem Sklaven der Krankheit machen. Sondern wir dürfen mit dieser Kraft Gottes wie Jakob Vetter darüber stehen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du heute durch die Reihen gehst, dass du heute Morgen Menschen mächtig berührst und frei machst von Minderwertigkeit und Menschenfurcht, von diesem Drang, jemand sein zu müssen, von diesem Drang, das, was Menschen erwarten oder scheinbar erwarten, erfüllen zu müssen. Herr, wir lösen dich von uns von diesem Zeugs. Wir wollen dir dienen als Männer und Frauen. Wir wollen dir dienen. Wir wollen uns lösen von diesem Meinen, dass wir nur dienen, wenn wir etwas vorzuweisen haben oder jemand sind. Jakob Vetter hatte nichts vorzuweisen. Aber du, Gott, hast ihn gebraucht. Und so brauche uns, brauche mich, brauche uns in deinem Reich, dass Menschen geheilt, befreit, gerettet werden. Und ich danke dir, dass heute Morgen, ob da, ob zu Hause, ob in den Übertragungsräumen, Menschen dir ein Ja geben, sich von dir brauchen zu lassen, auch wenn sie nichts vorzuweisen haben, schwach und krank sind und wenn nicht viele ihnen etwas zutrauen. Herr, du wirst Wunder tun heute Morgen und uns glaubensfroh machen, glaubensstark und glaubensfreudig, dass wir leidenschaftliche Christen sind. Preis, Ehre und Dank gehört dir, du mächtiger Gott. Und so segne ich euch mit dieser Kraft Gottes. Ich segne euch mit dem Mut und der Freude, Christen sein zu dürfen, Dienerinnen und Diener Gottes sein zu dürfen, ist ein riesiges Vorrecht. Halleluja. Preis den Herrn und wollen wir vorwärts gehen. Im rechten Sinn, es wird weitergekämpft, liebe Kameraden und Freunde. Halleluja. Amen. Yeah.